Christine Buster, geboren 1915 und gestorben 1987 in Wien, ist eine der angesehensten Lyrikerinnen der österreichischen Literatur der Nachkriegszeit. Im Forschungszentrum Brenner Archiv in Innsbruck wird ihr Nachlass erschlossen. Die Projektleitung hat Dr. Annette Steinsieg inne. Eine der Mitarbeiterinnen an diesem Projekt ist auch Dr. Ursula Schneider. Mit ihr konnte ich über Christine Buster das folgende Gespräch führen.
Panorama. Themen aus Welt und Kirche.
Christine Buster wurde am 23. April 1915 in Wien geboren. Sie wuchs ohne Vater auf und auch die Mutter hat sie schmerzlich vermisst. Die musste ja meistens arbeiten, um den Lebensunterhalt zu verdienen. Die Farben ihrer Kindheit hat Christine Buster einmal so beschrieben. Die Zimmerwände meiner Kindheit waren grau. Ich weiß nicht, ob diese Farbe, die so viele Jahre meines Lebens umgab, nicht untergründig die Tönung meines Gemüts und meiner Weltsicht im Guten wie im Bösen für alle Zukunft entscheidend beeinflusst hat. Von Jahr zu Jahr verriet es mir mehr vom Geheimnis ängstlich verborgener Not, darin ich früh erkennend aufwuchs. Frau Schneider, was weiß man heute über die Kindheit von Christine Buster?
Sie ist im 15. Gemeindebezirk in Wien aufgewachsen. Das ist ein kleiner Leutebezirk. Sie hat in so einem typischen Mietshaus gewohnt. Das beschreibt sie aber auch in dem Die Farben der Kindheit. Und so viel wir jetzt durch unsere Recherchen gesehen haben, stimmen die Angaben. Also es waren sehr viele Parteien in diesem Mietshaus. Es war eher ärmlich. Die Mutter war Alleinerzieherin, weil der Vater sie, also der war, glaube ich, nie eine Beziehung. Also zumindest hatte ich den Eindruck, oder der Vater hat die Mutter schon vor der Geburt verlassen. Die Mutter war Verkäuferin und hat gearbeitet, bis sie berufsunfähig war. Es muss sehr eng gewesen sein, aber möglicherweise, also das beschreibt die Buster auch in Die Farben der Kindheit, durch den Stolz der Mutter verursacht war die kleine Christine auch viel allein, weil die Mutter nicht wollte, dass Spielkameradinnen und Kameraden zu ihnen in die Wohnung kommen und die Armut sehen.
Dieses Alleinsein hat sicher auch ihre Fantasie beflügelt, das beschreibt sie ja auch. Mhm. Später hat sie begonnen, Germanistik und Anglistik zu studieren. Das Studium musste sie aufgeben. Was ist über ihren beruflichen Werdegang bekannt?
Ja, da gibt es zum einen die Dinge, die von ihr selbst bekannt sind. Das ist, dass sie eine Lehrerin war, dass sie dann nach dem Krieg bei den Wiener Städtischen Büchereien als Bibliothekarin gearbeitet hat und dass sie eigentlich immer in dem Bereich der Bildung tätig war, obwohl sie ihr Studium nicht abgeschlossen hat, wie Sie gesagt haben. Was wir und vor allem die Frau Steinsieg durch ihre Forschungen herausgefunden hat, ist, dass sie noch im Sommersemester 1938 ihre Stelle als Lehrerin bekommen hat. Das heißt, nach dem sogenannten Anschluss sind die Stellen der jüdischen Lehrerinnen und Lehrer frei geworden und sie war eine der ersten, die diese eine Stelle bekommen hat, obwohl sie eben, wie gesagt, ihr Studium nicht fertig hatte, dass sie 1945 die Stelle verloren hat. Das war ganz normal, weil in den ersten Entnazifizierungsmaßnahmen hat man eben geschaut, dass keine Parteimitglieder der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei als Lehrerinnen und Lehrer tätig sind. Sie hat dann, weil es nicht klar war, ob sie leicht oder schwer belastet ist, als sogenannte Trümmerfrau im Dienst der Besatzungsbehörde Arbeiten verrichtet, weil also so richtig Schutt wegräumen und so. Da gibt es auch ein paar Gedichte, die auf diese Tätigkeit verweisen, über Schönbrunn, dass sie in Schönbrunn die Scherben wegräumt, wobei sie nie in den Gedichten darauf eingeht, dass sie es eben als zwangsmäßig gemacht hat. Und sie hat dann, weil man eben gesehen hat, dass sie sehr gut Englisch spricht, als Hotelleiterin und als Dolmetscherin der englischen Besatzungsbehörde gearbeitet, bis 1948 die Generalamnestie für Minderbelastete in Kraft getreten ist und sie hat es geschafft, dass man sie als minderbelastet einstuft letztlich, weil es keine schriftlichen Beweise dafür gab, dass sie eine sogenannte illegale Nationalsozialistin war.
Über ihr Verhältnis zum Nationalsozialismus sprechen wir gleich noch. Ja. Zunächst noch über ihr Verständnis von Lyrik. Sie hat gesagt, Stimme ist Hoffnung, noch in der Verzweiflung, ist Hoffnung, dialogische Erwartung. Und Lyrik ist innerliche Kommunikation, in Sprache verwandelte Lebensintensität. Ein Gedicht ist ein Destillat von vielen Erlebnissen. Frau Schneider, welche Erlebnisse hat Christine Busta in erster Linie in Sprache verwandelt?
Ich denke mir, dass sie das innere Bedürfnis getrieben hat, alles, was sie berührt hat, in Sprache zu verwandeln. Also ihr Nachlass, da kommen wir ja später auch noch drauf, zeigt eben Unmengen von Notizen. Also sie muss in einem Augenblick, wo sie diese Sprache dann gepackt hat oder wo ihr eine Formulierung eingefallen ist, die ein Erlebnis oder einen Gedanken festhält, muss sie sofort zu irgendeinem Zettel gegriffen haben und das aufgeschrieben haben. Also sie hat ja geraucht, also wir haben auf diesem Silberpapier von Zigarettenschachteln, wir haben auf Küchenrollen, auf Kuverts, auf Servietten von Restaurants. Und man sieht natürlich, dass sie in Armut aufgewachsen ist, weil sie hat offenbar keinen einzigen Zettel, wo noch irgendwo ein Platz frei war, weggeschmissen. Also sie hat, das zeigen uns zumindest diese seltsamen Beschreibungsunterlagen, also wohl dem Moment gehorchend dann etwas aufgeschrieben.
Wie Sie gesagt haben, hier im Forschungsinstitut Brenner Archiv wird der Nachlass von Christine Busta aufgearbeitet, erforscht. Was gehört da eigentlich alles dazu, neben diesen vielen Zetteln und Notizen?
Ja, der Nachlass von Christine Busta ist ein wunderbarer Nachlass, weil es ist alles da, also was einen Nachlass ausmacht. Also es sind Werke, wir haben diese Notizen, wir haben aber auch weiter ausgearbeitete Werke bis hin zu den Druckvorlagen für ihre Bücher. Wir haben auch bildkünstlerische Werke, weil in den Zeiten, in denen sie mit der Sprache vielleicht Schwierigkeiten gehabt hat, aus irgendwelchen Gründen, hat sie ihren Ausdruck in Töpfereien und Zeichnungen gesucht. Also wir haben Zeichnungen viele, aber auch Töpferarbeiten. Wir haben dann einen sehr großen Bestand an Briefen. Wir haben sehr viele Lebensdokumente und dann haben wir auch zwei Kryptonachlässe, also das sind Nachlässe, die sie in ihrem Nachlass aufbewahrt hat, also von Leuten, die vorher ihr gestorben sind, also von Max Simt, von ihrem verstorbenen Mann oder vermissten Ehemann und von Hilde Greta, die Freundin, mit der sie sehr lange Jahre sehr eng befreundet war.
Um nochmal auf ihr Verhältnis zum Nationalsozialismus zu sprechen zu kommen, sie war ja mit Maximilian Dimmt verheiratet, der war ja ein glühender Nazi,
ja,
habe ich gelesen.
Ja. Ja, also es bleibt eigentlich nicht viel anderes übrig, als das zu vermuten, weil einerseits haben wir die Briefe, andererseits haben wir aber auch die Dokumente, die sagen, dass er bei der SA und bei der SS und bei der Gauführung der HJ Niederdonau war. Also er müsste sich schon sehr verstellt haben, ja, wenn das nicht seiner Überzeugung entsprochen hätte.
Und was ist dann von Ihrem eigenen Verhältnis zum Nationalsozialismus bekannt, zum Beispiel auch aus dem Nachlass? Ich habe ein Gedicht von ihr gefunden, das ja kritisch darüber spricht. Mhm. Historische Reminiszenz. Verdächtig ist uns frenetischer Beifall. Mhm. Er blieb uns als Vorhut und Nachhut klatschender Schläge im Ohr.
Ja, wir haben versucht, darüber zu arbeiten, die Frau Steinsig und ich, weil wir gesehen haben, zwei Dinge. Einerseits, dass sie wesentlich mehr mit dem Nationalsozialismus zu tun hatte, als sie selbst zu Lebzeiten gesagt hat. Also sie hat zum Beispiel immer gesagt, mein Mann war Musiker und ist im Krieg vermisst. Ja, das stimmt, er war Musiker, er war zweiter Geiger bei dem Gausymphonieorchester Niederdonau, sind die heutigen niederösterreichischen Tonkünstler. Da gibt es mittlerweile auch ein Buch drüber, die haben ihre Vergangenheit aufgearbeitet. Es war ein sehr belastetes Orchester, ein zum Teil illegales Orchester, also das hat es gegeben in dem Austrofaschismus. aber sie hat nach dem Krieg sich sehr viel mit Schuld beschäftigt. Und was, finde ich, sehr berührend ist, ist, dass sie die Dokumente nicht weggeworfen hat, wie es in vielen Nachlässen der Fall ist, dass da eine Lücke klafft, sondern sie hat es nicht über ihr Herz gebracht, das auszusprechen, aber sie hat das der Nachwelt überliefert. Und das finde ich sehr berührend. Also sie hat den Ball in die Höhe geschmissen und hat gewusst, irgendwer wird ihn auffangen, wenn sie schon tot ist, und irgendwas damit machen. Und das, was sie halt zu Lebzeiten nicht geschafft hat auszusprechen, hat sie jemand anderen auszusprechen überlassen. Aber die Auseinandersetzung mit Schuld, die geht unserer Meinung nach sehr, sehr stark auf diese Erfahrung mit dem Nationalsozialismus zurück.
Ich bin im Gespräch mit Ursula Schneider vom Forschungsinstitut Brennerarchiv in Innsbruck. Unser Thema: die Lyrikerin Christine Busta.
Panorama. Themen aus Welt und Kirche.
1982 ist ihr, sie wollte das Schreiben schon aufgeben, aus dem Leihhaus Gottes, das ist einer ihrer Ausdrücke, ein Lebensgeschenk zugefallen, eine späte und leidenschaftliche Liebe. Ich habe ein paar Worte von ihr zusammengesammelt, zum Beispiel: ich habe von großen Reisen in fernste Fernen geträumt. Ich habe noch eine verwirklicht, die Weltreise in deine Nähe. Oder schlafendes Liebespaar, jeder im Arm des anderen Garbe, barmherzigste aller Ernten, zwischen Leben und Tod. Oder einsilbig ist die Sprache der Nacht. Sie sagt Stern, sie sagt Mond, sie sagt Du. Also Hymnen an die Liebe, Frau Schneider, aber wenn sie von der Liebe spricht, wenn Christine Busta von der Liebe spricht, dann spricht sie von der Distel, nicht von der Rose.
Ja, man muss bei ihr, glaube ich, immer bedenken, dass sie sehr gebildet war. Das heißt, sie hat durch ihr Studium und durch ihre wirklich sehr große Lektüre auch alle Metaphern der Liebe gekannt, ja, oder auch die Metaphern des Künstlerinnen oder des Künstlerseins. Und sie hat einen gewissen Hang, jetzt das sage ich persönlich und nicht als Wissenschaftlerin, sie hat einen gewissen Hang zu diesem Bild der leidenden Liebe sicherlich gehabt. Was natürlich ihre Gedichte wahrscheinlich für viele sehr besonders schön macht, ja. Wobei diese Liebe, von der Sie sprechen, das sind ja sehr, also haben Sie ja auch vorgelesen, schon sehr positive und glückliche Liebesgedichte. Also sie drückt ja eigentlich ein sehr positives Gefühl aus in den Gedichten.
Am 3. Dezember 1987 starb Christine Busta. Sie hat geschrieben: Was werden wir sein in 100 Jahren? Der Erde vermählt und Gott anvertraut. Zwei Hände voll zärtlichem Staub. Christine Busta wird hin und wieder als eine christliche Dichterin bezeichnet. Sie hat ein Jahr vor ihrem Tod gesagt: Ich habe mich ein Leben lang mit dem Glauben sehr schwer getan. Was wissen Sie darüber?
Ja, Sie haben eigentlich alles gesagt. Also ich denke mir, sie hat sich sehr um Harmonie bemüht. Und das hat sie vielleicht am ehesten auch im Glauben gesucht. Auch vielleicht in der Auseinandersetzung mit der Schuld, die ja ein sehr großes christliches Thema ist. Das ist das, was, bei ihr sicher vermischt wird und in der Rezeption ist es sehr lang immer als allgemein christlich interpretiert worden, aber es dürfte sich auch um einfach eine persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema der Schuld handeln, die sicher ein religiöses Thema ist, ja. Und ihr Bemühen um Harmonie ist wahrscheinlich auch das Bemühen um inneren Frieden. Und das hat ja auch mit Religion zu tun.
Frau Schneider, abschließend eine Frage in der Beschäftigung mit den Texten von Christine Buster. Was ist Ihnen da besonders wichtig?
Wir wollen im Forschungsprojekt ihre große Bandbreite zeigen. Also sie hat, was vielleicht mittlerweile vergessen ist, Kindergedichte ja auch geschrieben. Meine Generation hat die noch, also die haben wir alle in unseren Bücherschränken gehabt, die Sternenmühle, die Kindergedichte. Sie hat eben hochsprachliche Gedichte geschrieben. Was wir im Projekt jetzt auch herausgeben werden, sind ihre Dialektgedichte im Wiener Dialekt. Sie hat experimentiert, wie eine Mitarbeiterin von uns, die Frau Tavernier, gezeigt hat, mit konkreter Poesie. Sie hat alles Mögliche probiert, auch letztlich der kurze, aber intensive Zugang zur bildenden Kunst war ja eine Möglichkeit, also einen neuen Ausdruck für sich zu erproben. Und sie hat das auch sprachlich getan. Und das zeigt, dass sie eine Dichterin war, die weniger aus einem Fundus geschöpft hat, sondern immer wieder sich den Fundus auch erweitern wollte oder was austesten wollte. Wenn sie dann wieder zu dem Bekannten zurückgekehrt ist, dann war das mehr oder weniger die Bestätigung für sie, dass das da schon passt. Aber das, was sie probiert hat, ist sehr erstaunlich.
Frau Schneider, vielen Dank für das Gespräch und Ihnen und Frau Steinsick noch weiterhin viel Freude an dieser Arbeit, an diesem Forschungsprojekt.
Ja, das haben wir. Danke vielmals.
Panorama. Themen aus Welt und Kirche.
Soweit Ursula Schneider vom Forschungsinstitut Brenner Archiv über die Lyrikerin Christine Buster. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Forschungsinstitutes Brenner Archiv unter dem Stichwort Projekte. Derzeit wird im Brenner Archiv der Nachlass von Christine Buster erschlossen. Die Projektleitung hat Annette Steinsieg inne. Heute vor 24 Jahren starb Christine Buster. Mit einem ihrer Gedichte möchte ich diesen Beitrag abschließen. Was ich dir zum Advent schenken möchte: einen Orgelton, wieder den finsteren Morgen, meinen Atem gegen den Eiswind des Tags, Schneeflocken als Sternverheißung am Abend und ein Weglicht für den verloren geglaubten Engel, der uns inmitten der Nacht die Wiedergeburt der Liebe verkündet.